SRF 1.
.30 Uhr. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Das sind die Themen. Bauarbeiten prägen den neuen Fahrplan der SBB. Schweden stellt die Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein, wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Dann lange Schlangen vor den Wahllokalen. Iran wählt den Präsidenten.
Alle betonen, wie wichtig dieser Tag für das Land und für sie persönlich, für ihr persönliches Leben sei. Aber bei allen Unterschieden ist die Stimmung sehr respektvoll. Man sieht keine Aggressionen oder keine heftigen Dispute.
Unsere Korrespondentin Irene Meyer schildert ihre Beobachtungen in Teheran. Und immer wieder wird Haiti von Naturkatastrophen heimgesucht, von Erdbeben, Wirbelstürmen. Die Welt schaut hin, aber auch rasch wieder weg. Deshalb schauen wir wieder einmal hin im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Die SBB hat heute den neuen Fahrplan vorgestellt. Er gilt ab Dezember. Einige Neuerungen und Verbesserungen gibt es in der Westschweiz und im internationalen Verkehr mit Italien. Vor allem aber ist der neue Fahrplan auch ein Baustellenfahrplan. Cordin Vinzenz.
Die Schienen und Weichen und ihre Unterlagen werden in der Schweiz immer schneller abgenützt. Ganz einfach, weil immer mehr Züge unterwegs sind. Der jüngste Netzzustandsbericht der SBB kommt zum Schluss. Jede dritte Anlage ist in einem schlechten oder ungenügenden Zustand, müsste bald saniert werden. 3,2 Milliarden Franken kann die SBB bis 2020 in die bestehenden Anlagen stecken, pro Jahr. Und das ist immer noch einiges weniger, als die SBB gerne investieren würde. Kein Wunder darum, dass die Passagiere im nächsten Fahrplanjahr einige Unannehmlichkeiten wegen Bauarbeiten in Kauf nehmen müssen, vor allem auf den dicht befahrenen Strecken zwischen Zürich und Basel, Olten und Luzern. Damit die Bauarbeiten schneller, aber auch möglichst günstig gemacht werden können, streicht die Bahn nach 22 Uhr gewisse Züge. So haben die Bauarbeiter längere Zeitfenster, um sich an Schotterbett, Schienen und Weichen zu schaffen zu machen. Aus dem gleichen Grund sperrt die Bahn gewisse Streckenabschnitte zeitweise ganz. Das spektakulärste Beispiel hier, die Vollsperrung am Genfersee im Sommer nächstes Jahr. 7 Wochen lang fährt dann auf der Linie durch die Weinberge des Lavo bis Lausanne kein Zug. Neben Unannehmlichkeiten infolge Bauarbeiten profitiert aber gerade auch die Westschweiz von Verbesserungen im neuen Fahrplan. Einige Kleinstädte wie etwa Nyon bekommen neu Direktverbindungen in die Deutschschweiz. Und von Brig nach Genf kommt man 11 Minuten schneller. Reisende aus der Deutschschweiz nach Italien schließlich dürfen sich auf eine neue Direktverbindung freuen. Nach längerem Unterbruch fährt ab Dezember wieder ein Zug direkt von Zürich nach Venedig.
Zum neuen Fahrplan Cordin Vinzenz. 7 Jahre lang hat die schwedische Justiz gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ermittelt. Eine Schwedin hatte ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Heute Morgen nun hat Schweden mitgeteilt, die Justiz stellt die Ermittlungen gegen Julian Assange ein. Frage an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Warum das?
Ja, die Medienorientierung, die läuft noch und die Staatsanwältin hat eigentlich gesagt, man gebe auf, man sehe keinen Weg mehr, wie jetzt dieser Haftbefehl überreicht werden kann. Man hat ja einen Staatsvertrag mit Ecuador geschlossen, ist nach London gereist, durfte aber offensichtlich diesen Haftbefehl nicht an Assange überreichen und deshalb hat man jetzt gesagt, ist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben und das Verfahren wird eingestellt.
Also heißt das, es wird auch gar nicht mehr geklärt werden, ob Assange die Frau vergewaltigt hat oder nicht?
Das kann der Fall sein. Es wurde eben mitgeteilt, dass diese Tat, diese vermutete Tat, sich ja erst 2020, also 10 Jahre nach 2010, verjährt. Dass, wenn Assange nach Schweden reisen würde, dass eben diese Ermittlungen wieder aufgenommen werden würden und dass eben Assange damit rechnen müsste, verhaftet zu werden.
Julian Assange lebt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London. Weil er seine Auslieferung an die schwedische Justiz befürchtete, kann er sich denn nun wieder frei bewegen?
Nein, es sieht nicht danach aus. Es kommt schon die nächste Botschaft sozusagen jetzt von Großbritannien, die Assange ja mit diesem Auslieferungsbefehl oder diesem Auslieferungsgesuch von Schweden ja konfrontierte und ihn vor Gericht lud damals 2012. Und er ist ja dann eben in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet. Und jetzt sagen die Briten, dass sie eben diesen Haftbefehl weiterhin aufrechterhalten. Er muss also damit rechnen, falls er die Botschaft verlässt, eben von der britischen Polizei verhaftet zu werden.
Danke für diese Einschätzungen, Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Und damit zu Dominik Rolli mit weiteren Meldungen.
Russland hat einen US-Luftangriff auf Unterstützer des syrischen Präsidenten Assad als inakzeptabel kritisiert. Damit sei die Souveränität Syriens verletzt worden, sagte der russische Vizeaußenminister. Solche Angriffe erschwerten den politischen Prozess. Zuvor hatte das syrische Militär gemeldet, bei dem Angriff gestern nahe der jordanischen Grenze seien mehrere Soldaten getötet worden. Bereits unmittelbar nach dem Angriff hatte das US-Militär mitgeteilt, es seien regierungstreue Milizen anvisiert worden, die US-Truppen und verbündete Rebellen bedrohten. Zwei chinesische Kampfjets sollen ein US-Aufklärungsflugzeug über dem ostchinesischen Meer abgefangen haben. Das Aufklärungsflugzeug habe sich auf einem Routineflug befunden, teilte das US-Pazifik-Kommando mit. Dem Sender CNN sagten US-Beamte, die chinesischen Jets hätten sich bis auf 45 Meter angenähert. Das sei zwar nicht gefährlich, aber unprofessionell. Das US-Flugzeug dürfte wegen Nordkoreas Drohungen eines Atomtests im Einsatz gewesen sein. Die Maschine dient dazu, Radioaktivität in der Luft zu messen. In der Schweiz ist auch künftig die Swisscom für die Grundversorgung mit Telekom-Dienstleistungen verantwortlich. Die zuständige Kommission des Bundes hat der Swisscom, wie erwartet, die Konzession bis 2022 erteilt. Swisscom, die mehrheitlich dem Bund gehört, war als einziges Unternehmen am Grundversorgungsauftrag interessiert. Der Kanton Bern hat einer irakisch-pakistanischen Familie zu Recht die Einbürgerung verweigert. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Kanton wies die Einbürgerung damals ab, weil die Familie die von ihr bezogene Sozialhilfe nicht zurückbezahlt hatte. Dass Sozialhilfe zurückbezahlt werden muss, schreibt die Berner Kantonsverfassung seit 2013 vor. In einer Verordnung präzisiert der Kanton Bern, dass die Sozialhilfe der letzten 10 Jahre zurückbezahlt werden muss. Das hält das Bundesgericht für vertretbar. Das betroffene Paar könne aber ein neues Einbürgerungsgesuch stellen, halten die Bundesrichter fest. Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron schränkt die Zahl der Regierungsberater ein. Minister sollen höchstens 10 Berater beschäftigen dürfen, Staatssekretäre deren 5. Das heißt es in einem Beschluss, den Macron und Premierminister Edouard Philippe unterzeichnet haben. Macrons Regierung gehören 22 Minister und Staatssekretäre an. Auf den Philippinen hat Präsident Rodrigo Duterte eines der schärfsten Antitabakgesetze in ganz Asien verhängt. In der Verfügung Dutertes heißt es, Rauchen sei künftig nicht nur in öffentlichen Räumen verboten, sondern auch rund um Schulen, Parks und Spielplätze. Auch der Verkauf von Tabakwaren sei dort untersagt. Das Verbot tritt in 60 Tagen in Kraft. Das Wetter. Heute fällt zeitweise Regen, im Laufe des Nachmittags gibt es aus Westen Auflockerungen. Morgen scheint teilweise die Sonne, lokal wird es erneut nass. Die Temperatur erreicht im Norden 16, im Süden 22 Grad.
Iran wählt. Das Stimmvolk entscheidet, wer in den nächsten 4 Jahren Präsident sein soll. Es entscheidet dabei ganz grundlegend, in welche Richtung das Land gehen soll. Weiterhin in Richtung Öffnung oder zurück in die Abschottung. Zur Wahl der bisherige Hassan Rouhani, der Reformer, und Ebrahim Reisi, ein erzkonservativer Geistlicher. Gut 56 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, die Weichen für ihre Zukunft zu stellen. Seit heute früh sind die Wahlurnen geöffnet. Irene Meyer ist für uns in Teheran unterwegs. Ich habe sie gefragt, spürt man an den Urnen die Wichtigkeit dieser Wahlen?
Das spürt man sehr. Es gab schon vor 8 Uhr heute früh, bevor die Wahllokale überhaupt öffneten, lange Schlangen in Teheran. Und alle, die wählen, betonen, wie wichtig dieser Tag für das Land und für sie persönlich, für ihr persönliches Leben sei. Eine Weichenstellung. Das hört man vor allem bei den Rouhani-Wählern. Diese Dringlichkeit, sie können und wollen sich gar nicht vorstellen, dass das Land wieder zurückfällt in eine aus ihrer Sicht sehr dunkle Zeit mit einem Hardliner als Präsidenten. Auch heute vor den Wahllokalen, diese Leute argumentieren rational mit Fakten. Auf der anderen Seite tönt es eher pauschal, so im Stil von Rouhani hat nichts gebracht, wir wollen einen neuen. Aber bei allen Unterschieden ist die Stimmung sehr respektvoll. Man sieht keine Aggressionen oder keine heftigen Dispute.
In welche Richtung Iran geht, ist ja auch vor allem für künftige Generationen entscheidend, für die vielen Jungen im Land. Haben Sie viele junge Wählerinnen und Wähler getroffen heute?
Das ist auffallend. Es sind sehr, sehr viele Junge da. Und für die junge Generation ist es, man kann das so sagen, eine Art Schicksalswahl. Denn heute fällt ein Entscheid im Iran, der sich über Generationen auswirken wird. Erstens ist es auch eine Weichenstellung für die Nachfolge des Revolutionsführers Khamenei. Wird ihm ein Hardliner oder doch eher ein Moderator folgen? Das ist die Frage. Und zweitens sind die Jungen ganz direkt betroffen. 60% der iranischen Bevölkerung hat die Revolution von 1979 gar nicht erlebt. Die sind alle viel jünger. Und diese jungen Leute haben eine andere Vision von ihrem Land und ihrem Leben als die Alten. Und für sie ist die Öffnung des Landes entscheidend. Und die ganze Wirtschaftspolitik, die Präsident Rouhani begonnen hat in den letzten 4 Jahren, die ist in ihrem Interesse. Sie wollen Arbeit und sie wollen ein normales und freieres Leben. Und der erzkonservative Raisi ist für diese Jugend keine Alternative, denn er steht für den Weg zurück.
Sie sagen, Irene Meyer, die Wahlen verlaufen friedlich, ohne Aggressionen. Kann man auch davon ausgehen, dass sie heute fair und transparent ablaufen?
Also die Journalisten, auch die ausländischen, sind zugelassen zu den Wahllokalen. Es gibt iranische Wahlbeobachter, keine ausländischen. Auffallend ist, aber das ist bei allen Wahlen hier so, es gibt keine Wahlkabinen, also die Stimmberechtigten füllen ihre Wahlzettel im offenen Raum aus und bringen sie dann in die Urne. Aber was man sieht, läuft sehr geordnet ab und die Wahlen werden vom Innenministerium organisiert und überwacht. Und dieses Ministerium gehört zur Regierung von Hassan Rouhani. Darum geht man allgemein davon aus, dass es keine Wahlfälschung geben wird. Aber das ist erstmal eine Annahme.
Aus Teheran, Irene Meyer. Es wird erwartet, dass morgen Nachmittag klar ist, wer künftiger Präsident Irans sein wird. 18 Minuten vor 1, so geht es bei uns weiter. Deutschland verschärft sein Asylrecht weiter.
Deutschland beendet die Willkommenskultur, jedenfalls in der Art und Weise, wie man nach außen agieren will.
Sagt dazu der Inlandschef der Süddeutschen Zeitung. Türken aus der Schweiz fürchten sich vor der Willkür in ihrer Heimat.
Ich werde sicher nicht in der nächsten Zeit in die Türkei gehen.
Verunsicherung, nachdem 3 Kurden aus Basel in der Türkei verhaftet worden sind. Und kurz vor 1, der Markt voll von Lebensmitteln und trotzdem hungern die Menschen. Die Reportage aus Nairobi. Nach und nach verschärft Deutschland sein Asylrecht. Der Bundestag hat entschieden, wer kein Asyl erhält, soll noch schneller und konsequenter ausgeschafft werden können. Die Ausschaffungshaft für sogenannte Gefährder wird verlängert. Zudem sollen die Behörden sie dank elektronischer Fußfesseln besser überwachen können. Und Handydaten von Asylbewerbern können ausgewertet werden, um deren Identität festzustellen. Heribert Prantl ist Inlandschef der Süddeutschen Zeitung. Früher war er Staatsanwalt und Richter. Ich habe ihn gefragt, wird Deutschland vom Aufnahme- zum Abschiebeland, wie das Flüchtlingsorganisationen kritisieren?
Es ist tatsächlich so, Frau Kramer, Deutschland beendet die Willkommenskultur, jedenfalls in der Art und Weise, wie man nach außen agieren will. Man will Flüchtlinge abschrecken, man will an die Stelle eines «Wir schaffen das», ein, um im Schweizer Sprachgebrauch zu bleiben, ein «Wir schaffen aus» künftig setzen. Und das wird mit diesem Gesetz wirklich plakativ durchgezogen. Sie haben die wichtigen Punkte schon erwähnt. Dazu kommt noch, dass Flüchtlinge künftig bis zu zwei Jahren in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben müssen. Das heißt, dort gibt es keine Integration, dort gibt es keine Deutschkurse, dort gibt es keine Arbeit. Das ist tatsächlich eine sehr massive Verschärfung und eine Verschlechterung der Aufenthaltsbedingungen.
Deutschland befindet sich im Wahlkampf. Wie sehr spielt das mit hinein, dass die Schraube im Asylrecht ständig weiter angezogen wird?
Es spielt eine ganz massive Rolle. Die großen Parteien, CDU, CSU und SPD, wollen den Erfolg der AfD stoppen. Das gelingt ja auch schon. Die Zahlen für die rechtspopulistische AfD gehen zurück. Man will zeigen, dass man tatsächlich das Ruder, die Weichen radikal anders stellt. Und auch die Abschiebungen nach Afghanistan, die in gar nicht so großer Zahl passieren, geschehen ja sehr plakativ. Und es werden Flugzeuge mit Flüchtlingen, die schnell eingesammelt werden, nach Afghanistan geschickt. Das sind im Prinzip nicht nur Abschiebeflugzeuge, das sind Wahlkampfflugzeuge. Man will zeigen, es werden andere Seiten aufgezogen.
Hintergrund der Verschärfung ist ja auch der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, der von einem abgelehnten Asylbewerber verübt worden war. Die Behörden wussten um die potenzielle Gefahr, die von ihm ausging. Greift denn nun das verschärfte Gesetz bei solchen sogenannten Gefährdern?
Ach nein, leider. Man muss sagen, der Attentäter von Berlin hätte mit den geltenden Gesetzen gefasst werden können. Da braucht man den ganzen Sums an neuen Asylverschärfungsgesetzen nicht. Das liegt daran, dass die Bürokratie schlecht gearbeitet hat, dass die Behörden nicht zusammengearbeitet haben. Man hätte den Attentäter lang vor dem Attentat verhaften können. Man hätte ihn auch abschieben können. Da sind viele Fehler passiert und diese Fehler kann man nicht ausgleichen dadurch, dass man die Gesetze noch schärfer macht, so scharf, dass sie manchmal rechtsstaatlich hochproblematisch sind. Es ist nicht die richtige Reaktion auf Behördenfehler.
Nun gibt es ja auch immer wieder Asylsuchende, die aus verschiedenen Gründen ihre Papiere vernichten. Sie auszuschaffen wird ja auch mit verschärftem Asylrecht nicht einfacher.
Nun ja, da gibt es andere bürokratische Mittel und Möglichkeiten, die durchaus schon Erfolg hatten. Es ist ja auch so, dass viele, weil sie wissen, dann können sie womöglich länger bleiben, nur so tun, als hätten sie ihre Papiere weggeworfen. Wenn man sagt, Leute, wenn ihr euren Pass vorlegt, dann prüfen wir das gründlich und die Ausländerbehörden prüfen eine Aufenthaltserlaubnis. Dann schaut man manchmal, wie schnell die Papiere wieder da sind. Also man muss mit ein bisschen bürokratischer Fantasie arbeiten und die fehlt bei diesen Gesetzesmaßnahmen, die sehr plakativ und sehr wahlkampfartig jetzt durch den Bundestag gejagt werden.
Wenn ich Sie recht verstehe, dann sehen Sie viele dieser Maßnahmen als rechtsstaatlich problematisch. Auf der anderen Seite, man möchte ja schon, dass die Bevölkerung sich sicher fühlen kann, dass gefährliche Asylbewerber nicht im Land bleiben können.
Das möchte ich auch. Natürlich möchte ich das. Innere Sicherheit ist ganz, ganz wichtig. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, die ist nicht mehr gewährleistet, dann greifen sie zu rechtsextremistischen Parteien. Und dann sind die letzten Dinge schlimmer wie die ersten. Es muss dafür gesorgt werden, dass Asylverfahren schnell gehen. Es muss dafür gesorgt werden, dass abgelehnte Asylbewerber, wenn sie in ihrem Heimatland nicht in Gefahr sind, wieder abgeschoben werden. Aber der ganze Firlefanz, der jetzt getrieben wird, Handydaten auslesen und solche Geschichten, die bringen nicht viel.
Sagt Heribert Prantl, Inlandschef der Süddeutschen Zeitung, hier im Rendezvous. Kritik am Präsidenten kann in der Gefängniszelle enden. Das gilt in der Türkei. Und das gilt auch für Türken im Ausland. Drei Kurden etwa, die in der Region Basel leben, wurden kürzlich in der Türkei verhaftet. Man warf ihnen vor, sich in der Schweiz kritisch über Präsident Erdogan geäußert zu haben. Möglicherweise wurden sie von türkischen Spitzeln in der Schweiz verraten. Regierungskritische Türken in der Schweiz sind beunruhigt und wagen teils nicht einmal mehr, die eigene Familie zu besuchen. Christoph Brunner.
Von den drei verhafteten Männern aus Basel hat bis jetzt erst einer wieder in die Schweiz zurückkehren können. Mehmet Salih Coksun, der in Basel mit seiner Frau ein Restaurant betreibt. Er setzt sich seit 25 Jahren für die kurdische Minderheit in der Türkei ein. Deswegen sei er früher schon einmal in der Türkei im Gefängnis gewesen, sagt er. Am vergangenen 1. Mai habe man ihn erneut verhaftet, als er für einen Besuch in die Türkei habe einreisen wollen. Wegen angeblicher Spionage habe man ihn 10 Tage lang festgehalten, erzählte Coksun im Regionaljournal Basel.
Natürlich hatte ich Angst im Gefängnis. Einmal weckten sie mich mitten in der Nacht und brachten mich woanders hin. Es stellte sich dann heraus, dass es nur um eine medizinische Kontrolle ging, aber das wusste ich nicht. Das ist eine große psychische Belastung. Man weiß nie, was sie mit einem vorhaben und ob man überhaupt jemals wieder freikommt.
Die türkische Regierung werde immer unberechenbarer, sagt der kurdischstämmige Basler SP-Politiker Mustafa Atici. Das zeige der Fall der drei Verhafteten aus Basel.
Nur ganz hochrangige, aktive politische Menschen hatten bei einer Einreise in die Türkei Probleme gehabt. Und jetzt auch schon die Leute, die einfach Sympathien für eine politische Partei hatten, eine linke Partei oder eine Oppositionspartei, das sind harmlose Leute, die vielleicht auf Facebook und so etwas gepostet haben.
Es können nun offenbar fast jeden treffen. Deshalb ist für Mustafa Atici klar:
Ich werde sicher nicht in der nächsten Zeit in die Türkei gehen.
Das gilt auch für Ramazan Özgü. Der Jurist betreibt in Zürich das Institut für interkulturelle Zusammenarbeit und Dialog, das der Bewegung des türkischen Predigers Fethullah Gülen nahesteht. Der türkische Präsident Erdogan macht Gülen und seine Anhänger für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Juli verantwortlich. Seither hat Ramazan Özgü seine Familie in der Türkei nicht mehr besucht, aus Angst, dort verhaftet zu werden. Und nicht nur er müsse Angst haben.
Alle, die eine offizielle Meinung haben, die müssen jetzt eigentlich aufpassen, wenn sie in die Türkei gehen. Das hat man gesehen, dass auch ganz normale Menschen, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sind, dass die auch ins Visier genommen wurden.
Wer sich kürzlich kritisch über Erdogan geäußert oder an einer Demonstration teilgenommen habe, überlege sich nun zweimal, ob er oder sie in den Sommerferien in die Türkei reisen wolle, ist Özgü überzeugt. Die jüngsten Vorfälle haben die türkisch-kurdische Gemeinschaft in der Schweiz verunsichert. Das hat sich auch bei der Recherche zu diesem Beitrag gezeigt. Die Vertreterin eines kurdischen Kulturvereins hat gestern ein Interview mit Radio SRF vereinbart und heute Morgen abgesagt. Sie wollte sich nun doch nicht mit kritischen Aussagen exponieren. Es zeigt also bereits Wirkung, dass Präsident Erdogan das Vorgehen gegen seine Kritiker verschärft hat.
Christoph Brunner. Können Laptops als Bomben missbraucht werden, um Flugzeuge abstürzen zu lassen? Die USA gehen davon aus. Konkret befürchten sie, dass in Laptops oder Tablets Bomben ins Flugzeug geschmuggelt werden könnten. Deshalb wollen die USA, dass Laptops grundsätzlich nicht mehr im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Eine Bestimmung, die bereits für 10 Staaten gilt, hauptsächlich im arabischen Raum. Nun gedenken die USA, diese Bestimmung auch auf Europa auszuweiten. Matthias Heim, Aviatik-Spezialist von Radio SRF. Die USA machen Druck auf Europa. Wird Europa mitziehen?
Ja, Europa hat gar keine Wahl. Wenn die USA beschließen, eine solche Bestimmung einzuführen, dann müssen sich die Fluggesellschaften schlicht und einfach daran halten, wenn sie weiterhin nach Nordamerika fliegen wollen. Deshalb haben diese Woche zwischen den USA und der EU intensive Diskussionen stattgefunden, ob diese Bestimmung eingeführt werden soll oder nicht oder wie sie allenfalls aussehen könnte. Nächste Woche werden dann diese Diskussionen in Washington fortgesetzt. Auch die Schweiz wäre übrigens von einer solchen Bestimmung betroffen. Deshalb ist sie via die europäischen Behörden ebenfalls an diesen Verhandlungen beteiligt.
Und Europa ist bei diesen am kürzeren Hebel.
Ja, das ist unbestritten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass in keinem Korridor so viel geflogen wird wie zwischen Europa und Nordamerika. Täglich verlassen rund 400 Flugzeuge Europa mit einem Ziel in Nordamerika. Im Jahr sind das dann 65 Millionen Passagiere. Sollte jetzt eine solche Bestimmung eingeführt werden, würde das ganz sicher am Anfang zu einem logistischen Chaos führen auf diesen Routen. Und deshalb ist fraglich, ob die USA das tatsächlich wollen.
Wie würde denn ein solches Laptop-Verbot gehandhabt? Würde das Gerät einfach im Koffer statt im Handgepäck mitreisen?
Ja, genau so wird diese Bestimmung in den 10 Staaten bereits umgesetzt, die davon betroffen sind. Der Laptop oder das Tablet müssten beim Check-in in den Koffer. Das würde natürlich viele Geschäftsreisende treffen, die die Zeit bis zum Boarding oder während des Fluges nutzen, um zu arbeiten. Entsprechend groß ist auch der Widerstand dieser Gruppe, zumal es ja auch die Passagiere sind, die für die Fluggesellschaften am lukrativsten sind, weil sie am meisten für ihre Flüge zahlen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man die Geräte bis ans Gate mitnehmen könnte und erst beim Einsteigen ins Flugzeug dann abgeben müsste. Das dürfte allerdings das Boarding erheblich verzögern und auch das Aussteigen wird vermutlich dann länger dauern, bis alle dann ihre Geräte wieder in Empfang genommen haben. Also die Furcht vor einem logistischen Chaos ist nicht ganz unbegründet.
Ganz grundsätzlich, brächte denn ein solches Laptop-Verbot die Sicherheit, die sich die USA wünschen?
Ja, das ist höchst umstritten. Der Chef der Europäischen Flugsicherheitsbehörde hat kürzlich darauf hingewiesen, dass man durch eine neue Bestimmung keinesfalls neue Risiken eingehen dürfe. Und im Fall der Laptops und Tablets ist das durchaus ein berechtigter Einwand. In ganz, ganz seltenen Fällen Zellen können sich nämlich die Akkus in diesen Geräten, es sind ja meistens dann Lithium-Ionen-Akkus, erhitzen oder gar entzünden. Und wenn nun alle Geräte möglicherweise noch zusammen im Flugzeugbauch sind, im Gepäck, besteht hier ein geringes, aber reales Risiko eines Brandes. Passiert dann so etwas allerdings in der Kabine, lässt sich so ein Zwischenfall natürlich viel besser beheben. Ein gewichtiger Grund, weshalb die Europäer alles andere als begeistert sind vom amerikanischen Ansinnen, zumal eben auch der Nutzen höchst umstritten ist.
Danke für diese Einschätzungen, Matthias Heim von der SRF Wirtschaftsredaktion. Hunger hat viele Gesichter, auch in Afrika. Dort leiden nicht nur Menschen Hunger, die direkt im Dürregebiet leben, sondern auch in Großstädten, wo es auf dem Markt alles gibt: Mais, Mehl und Zucker. Die Preise sind aber so hoch, dass sie das Budget vieler Leute sprengen. Hohe Preise, Dürre, Instabilität und Armut, besonders am Horn von Afrika, bilden sie eine unheilvolle Kombination. Das zeigt sich zum Beispiel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Von dort die Reportage von Patrick Wülser.
Es riecht nach reifen Bananen, feuchter Erde und menschlichem Urin. Mädchen spielen zwischen Bergen von Gemüse mit einem Kinderwagen, in dem ein Huhn sitzt. Kangemi ist einer der großen Märkte in Nairobi. Und dort steht in löchrigen Kleidern der 30-jährige Taglöhner Silias und hat Hunger.
Das Leben ist schmerzhaft geworden. Wir können uns die Nahrung nicht mehr leisten. Es reicht nur noch einmal pro Tag für ein wenig Mais.
So wie Silias geht es Zehntausenden von Kenianerinnen und Kenianern. Die Lebensmittelpreise stiegen in den vergangenen Wochen in astronomische Höhen. Vor 8 Monaten kostete 1 Kilo Mais noch umgerechnet 70 Rappen. Heute kostet das gleiche Paket 1,70 Franken. Für europäische Verhältnisse wäre das ärgerlich, aber verkraftbar. Bei einem kenianischen Durchschnittseinkommen von 120 Franken pro Monat eine Katastrophe. Auch John ist deshalb nur noch einmal pro Tag. Er sammelt in Kangemi mit einem großen Sack Rüstabfälle ein und verkauft diese als Tierfutter.
Die Zeiten sind elend. Ich verdiene mit dieser Arbeit 2 Franken pro Tag. Ein Kilo Mais kostet zurzeit 1,70 Franken, manchmal sogar 2 Franken. Zu Hause habe ich eine Frau und 4 Kinder, die hungrig warten, bis ich nach Hause komme. Ich hoffe, es wird bald regnen.
Die Dürre in Somalia, im Südsudan und im Norden Kenias zeigt ihre Auswirkungen im ganzen Land. Die Kühe geben weniger Milch, die Kartoffelernte fiel fast ganz aus. Und dazu kommen Zehntausende von Hungerflüchtlingen aus den Nachbarländern, die ebenfalls ernährt werden müssen. Der Mais, das tägliche Grundnahrungsmittel in Ostafrika, wird immer knapper und teurer. Die Situation sorgt für gehässige Kommentare. Besonders in Kenia, wo in 3 Monaten Wahlen stattfinden. Wie viele Kenianer zweifelt auch der Generalsekretär der größten Gewerkschaft, Francis Atuli, daran, dass allein die Dürre an der Misere schuld sei.
Kenia erscheint mir zurzeit wie ein vollbesetzter Bus, der in die falsche Richtung fährt und in dem es von Taschendieben wimmelt. Unser Präsident sitzt zwar am Steuer, aber ist offenbar nicht fähig, uns ans Ziel zu bringen und die Diebe aus dem Bus zu werfen. Die Diebe sind die Spekulanten, die mit Zucker- und Maisvorräten in diesen schwierigen Zeiten viel Geld verdienen. Die Nahrungsengpässe, die wir zurzeit erleben, sind menschengemacht. Sie sind gewollt, damit korrupte Händler reich werden können.
Tatsache ist, dass einige hochrangige Politiker den Maishandel kontrollieren. Kenianische Zeitungen berichten in diesen Tagen, dass die staatlichen Maisreserven von der Regierung steuerfrei und verbilligt an Großhändler verkauft wurden und am Ende doch zu überhöhten Preisen auf den Markt kommen werden. Lydia, eine junge Mutter, ist verärgert.
Genauso ist es. Für ihre Wahlkampagnen brauchen die Politiker dringend Geld. Deshalb spekulieren sie mit Maisvorräten und verkaufen diese zu Wucherpreisen. Das heißt, wir, die normalen Bürger, finanzieren mit unseren kleinen Einkommen ihre Wiederwahl.
Das sei Blödsinn, sagt der Direktor des kenianischen Finanzministeriums. Schuld an der Situation sei allein die Dürre. Die Regierung tue alles, um die Situation in den Griff zu bekommen.
In den vergangenen zwei Tagen haben sich Expertengruppen getroffen, um die notwendigen Schritte und Maßnahmen zu besprechen. Anschließend wird ein Vorschlag ins Parlament gehen, wo die notwendigen Entscheidungen fallen werden, um die Situation zu verbessern, weil uns bewusst ist, dass die Situation rasches Handeln erfordert.
Doch weshalb erst jetzt? Ostafrika wird bereits seit Monaten von einer Dürre geplagt. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Leute aus Geschäftsgründen hungern zu lassen. Die Regierung wiederum beschuldigt die Opposition, die Dürre politisch zu missbrauchen. Mose Lutuli auf dem Markt von Kangemi machen diese Schuldzuweisungen nicht satt. Er verkauft Strumpfhosen, gebrauchte aus Europa. Sie riechen frisch gewaschen, aber kein Mensch interessiert sich für sie.
Schauen Sie, was hier bei mir passiert. Die Leute kaufen keine Strumpfhosen mehr. Sie benötigen das wenige Geld, das sie haben, um Nahrung zu kaufen.
Und wenn Mose Lutuli keine Strumpfhosen verkaufen kann, bekommt es seine fünfköpfige Familie zu spüren. Seit zwei Monaten gibt es bei Lutulis kein Mittagessen mehr.
Aus Nairobi, Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Gleich im ersten und vierten Haiti. Wie geht es den Menschen dort, Monate nach dem Wirbelsturm Matthew, Jahre nach dem Erdbeben? Das wollte Auslandredaktor Daniel Voll wissen. Er erzählt von seiner Reise im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Dominik Rolli.
Die schwedische Justiz stellt ihre Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein. Gegen ihn war 7 Jahre lang wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt worden. Assange, der tausende geheime US-Dokumente veröffentlicht hatte, lebt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, um nicht nach Schweden oder in die USA ausgeliefert zu werden. Die SBB hat größere Baustellen im nächsten Jahr angekündigt, im Viereck Luzern, Olten, Basel, Zürich und in der Westschweiz. Das habe Auswirkungen auf den Zugverkehr. Einzelne Abschnitte würden vorübergehend gesperrt, auf anderen Strecken würden die Verbindungen zu Randzeiten eingeschränkt. Und in Iran ist die Präsidentenwahl im Gang. Mehr als 56 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der gemäßigte Hassan Rouhani tritt für eine zweite Amtszeit an. Sein Hauptherausforderer ist Ebrahim Raisi, der Kandidat des erzkonservativen Klerus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.